Wie reden wir mit jemandem, den wir zum Gebet einladen wollen? Natürlich ist er ein Muslim. Wenn es ein Nicht-Muslim ist, dann reden wir mit dem erst über was? Über die Shahada. Und das ist der Menhaj vom Prophet a.s. Als er Mu'adh ibn Jabal nach Jemen geschickt hat, hat er gesagt, فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُمْ إِلَيْ أَيُّوَحِدُ اللَّهِ. Das erste, wozu du sie aufgerufen sollst, ist, dass sie Tawhid machen. يُوَحِدُ اللَّهِ. Kommt von وَحَدَ يُوَحِدُ تَوْحِيدًا. Tawhid, dass sie also die Shahada sagen. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Wenn das in diesem Zusammenhang gemeint wird, genannt wird, auf diese Art und Weise, ist damit die Shahada gemeint. Und wenn sie die darin gehorchen, فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلٍ أَوْ كَمَا قَالَ. Dann ist das also, wenn man mit jemandem redet, der ein Käfer ist, der erste Schritt ist, man lädt ihn zur Shahada ein. Natürlich in einigen Moscheen wird man sagen, man lädt ihn erstmal zum Kaffee und Kuchen ein. Und nachdem man dann 500 Jahre mit ihm Kaffee und Kuchen getrunken hat, er dann schon gestorben und verwest ist, danach kann man ihm dann was vom Islam erzählen. Aber dann ist er leider schon tot. Das ist meistens die Herangehensweise, ne? Ist doch so. Ne? Das heißt, man schämt sich ja in vielen Hinsichten leider, den Leuten etwas über Islam zu erzählen. Dann kommt dann der Papst in die Moschee, wird das erzählt, eure Heiligkeit, so wird er erstmal begrüßt. Naja, okay. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen jemanden zum Gebet einladen, dann gehen wir davon aus, dass derjenige ein Muslim ist. Natürlich werden die einen oder anderen sagen, warte mal kurz, Herr Vogel. Wenn ich später sei, wann ist der Muslim? Wir wissen eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Ja, viele der großen Gelehrten, auch von damals, es gab ja viele Rechtsschulen. Wir haben jetzt die vier großen Rechtsschulen, die vorhanden geblieben sind, Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Aber zur damaligen Zeit gab es viele große Rechtsschulen, wie zum Beispiel auch Ishaq ibn Rahawai oder Rahuya, je nachdem, wie man das ausspricht. Oder Imam al-Thawri, Imam al-Awza'i. Und zum Beispiel Ishaq, Imam Ishaq von Khurasan, das war der Gelehrte von Khurasan, hat auch wie Imam Ahmed ibn Hanbal gesagt, dass derjenige, der nicht betet, Kafir ist. Das heißt, nicht nur, wenn er das verleugnet, sondern auch, wenn er gar nicht betet. Das heißt, vielleicht werden die einen oder anderen sagen, ja, der ist sowieso kein Muslim, aber es ist sowieso so. Es gibt eine Regel und die ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig und ich werde da auch in Kürze, inshallah, einen großen Vortrag darüber machen, über Takfir. Diese Regel heißt, und das sagt Imam, das sagt Sheikh al-Islam in Mutaymiyah, Man yathbutu islamu bil yaqin, lam yazil anhu illa bi yaqin. Oder lam yazil anhu bi shak. Ja? Das heißt, wenn einer ist Muslim ist, mit Gewissheit, der sagt, la ilaha illallah, ja, dann wird er nicht durch Zweifel aus dem Islam raus. Ja? Außer, wenn die Shubha, wenn er zum, es könnte zum Beispiel sein, dass er einen Mawani hat, zum Beispiel, Mawani ist eine Hinderung von Takfir. Das heißt, vielleicht hat er Unwissenheit in einer bestimmten Sache. Das heißt, man muss vorsichtig sein. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein mit dieser Sache. Und ich sage immer, ein Sheikh, der hat mal zu mir gesagt, in Mekka, lasna qudat bel du'at. Wir sind keine Richter, sondern wir sind Leute, die aufrufen. Und für dich ist es immer besser, wenn du mit ihm umgehst wie mit einem Muslim, dann ist es einfacher für dich, mit ihm auf eine Ebene zu kommen. Ja? Vielleicht betet er nicht, weil ihm hat jemand gesagt, er kann nicht mehr beten, weil er eine Tätowierung hat. Bei vielen Leuten ist das so. Die haben sich tätowieren lassen und erzählt der Hodja ihm, ja, du kannst nicht mehr beten, weil du hast ja eine Tätowierung, du hast ja keinen Tahara mehr. Der will gerne beten, aber sagt, ja, ich kann ja nicht beten. Wenn ich bete, ist es noch schlimmer, als wenn ich nicht bete. Eine Schubha, er ist unwissend, versteht ihr? Was sagen wir übrigens zu diesem Quatsch, der erzählt, wenn einer tätowiert ist, kann er nicht mehr beten? Wir sagen, die Tätowierung ist unter der Haut, nicht über der Haut. Das heißt, man wäscht über der Haut. Oder wenn du Wudu machst, ziehst du erstmal deine Haut ab und wäschst unter der Haut das Fleisch? Nein, du wäschst über der Haut. Ja? Das hat also gar keinen Einfluss auf Wudu, auf Abtest. Ja? So, das nur mal dazu. Das heißt, wie gehen wir jetzt mit diesem Menschen vor, der Muslim ist und der nicht betet? Und hier hat die Erfahrung gezeigt, dass viele Leute nicht beten, weil die sich überhaupt nicht bewusst sind, wie schlimm es ist, nicht zu beten. Die sind sich gar nicht bewusst. Das ist so mittlerweile so geworden, weil wir so weit weg sind vom Islam, wie eine freiwillige Tat. Naja, wenn du betest, bist du ein ganz toller Muslim. Und wenn du nicht betest, naja, irgendwann fängt es schon mal an. Das ist diese Einstellung, die man heute hat. Die meisten wissen nicht, wie gefährlich das ist. Deswegen machen wir ihm erstmal klar, was das für eine Sünde ist. Und eine Methode beispielsweise ist, zum Beispiel, man sagt, Hör mal, wenn deine Schwester sagen würde, sie ist Prostituierte, würdest du das anderen Leuten erzählen? Der wird sich ja schämen. Wird ja keiner erzählen, ja, meine Schwester, die arbeitet im Pascha oder so. Hier in Köln. Ist so ein bekanntes Ding für Insider. Oder der eigentlich will. Also so habe ich das auch nicht gemeint. Staffel, ihr wisst mich, das meine also Leute, die hier aus Köln kommen, ja? Auf jeden Fall. Ja, da wird keiner erzählen, weil er sich schämt. So, jetzt fragen wir mal, welche Sünde ist schlimmer? Das Gebet nicht zu verrichten, ist noch schlimmer. Der Prophet, alaihissalatu wassalam, ja, der sagt, beine rajuli wa beine shirki wa kufri taku salat. Zwischen dem Mann und zwischen Schirk und Kuffer liegt die Unterlassung des Gebets. Keiner erzählt auf der Straße, dass er ein Kiffer ist, dass er Haschisch raucht. Warum? Weil er sich schämt. Aber dass er nicht betet, ist ganz normal. Daran sieht man in unserer Umma dieses Bewusstsein, wie schlimm es ist, das Gebet nicht zu verrichten, ist völlig untergegangen. Dieses Bewusstsein gibt es nicht. Deswegen müssen wir denen das klar machen. Wir sagen zu ihm, merkt euch einfach drei Sachen. Der Prophet hat gesagt, zwischen dem Mann und zwischen Schirk und Kuffer liegt die Unterlassung des Gebets. Allah sagt im Koran, in Surat al-Mudathir, erste Frage, erste Antwort derjenigen, die in der Hölle sind. Ma salakakum fi saqar. Was hat euch in diese Hölle reingeworfen? Was ist die erste Antwort? War die erste Antwort, wir haben kein Fußball gespielt oder was? Erste Antwort ist, lam nakum min al-musallin. Nicht, wir haben Drogen genommen, nicht, wir haben nicht an Allah geglaubt. Erste Antwort, lam nakum min al-musallin. Wir haben nicht gebetet. Dritte Sache ist, Allah sagt im Koran, in Surah 9, zu Tauba, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie Tauba machen, wer? Die Mushrikun. Und das Gebet verrichten und die Zakat geben, dann sind sie Brüder im Glauben. Und dann sagst du ihm, und deswegen gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob derjenige, der das Gebet nicht verrichtet, überhaupt Muslim ist. Willst du das Risiko eingehen, für Ewigkeit in der Hölle zu landen? Versteht ihr diese drei Argumente? Der Prophet sagt, zwischen dem Mann und dem Schirk und Kuffer liegt die Unterlassung des Gebets. Zweitens dieser Vers aus Surat al-Mudathir. Drittens dieser Vers, der sagt, wenn sie das Gebet verrichten, sind sie Brüder im Glauben. Da habt ihr drei Verse. Und dann sagst du, und die Gelehrten sind sich uneinig, ob derjenige in die Hölle geht und wieder rauskommt oder nie mehr rauskommt. Weil das ist eine der schlimmsten Sünden überhaupt, das Gebet nicht zu verrichten. Das Gebet nicht zu verrichten. Deswegen sagen einige, wer das Gebet nicht verrichtet, ist aus dem Islam raus. Und das machen wir denen klar. So, wenn du das klar gemacht hast, was hat er jetzt noch für eine Ausrede? Er ist ja Muslim. Er glaubt an den Koran. Also weiß er jetzt, dass das für eine schlimme Sünde ist. Okay? Jetzt hat er drei Ausreden. Glaubt es mir, drei Ausreden. Immer dasselbe. Ausrede Nummer eins ist, ja, weißt du, Bruder, ich bin noch nicht so weit. Ich mache noch so viele schlechte Sachen. Und deswegen kann ich nicht anfangen zu beten. Ich kann ja nicht auf der einen Seite beten und auf der anderen Seite eine Freundin haben. Ist meistens so. Vielleicht sagt er auch, ich kann nicht auf der einen Seite beten und auf der anderen Seite Kokain dealen, beispielsweise. Was sagen wir zu ihm? Ganz einfach, wenn einer mit diesem Argument kommt, sagen wir, was ist besser? Wer ist besser? Derjenige, der Alkohol trinkt, oder derjenige, der Alkohol trinkt, Haschisch raucht, Heroin spritzt und Zuhälter ist. Wer ist besser? Der nur Alkohol trinkt, ist besser, oder? Warum? Weil der andere mehr Sünden hat. Der Alkohol trinkt, hat nur Alkohol. Der andere hat Alkohol, Heroin, Haschisch, alles drum und dran. Das komplette Programm. Das heißt, derjenige, der nur Alkohol trinkt, ist weniger schlecht als der andere. Dann sagen wir zu ihm, welche Sünde ist größer? Freundin haben, bei Freunden ist meistens das Problem, dass die einen dann zum Weihnachtsfesten nach Hause bringt. Was ist schlimmer, eine Freundin zu haben oder nicht zu beten? Nicht zu beten ist schlimmer. Weil hat keiner gesagt, wenn einer Sina macht und das nicht halal erklärt, dass er dann Käfer geworden ist. Aber wer nicht betet, ist eine Meinungsverschiedenheit. Dann sagen wir zu ihm, also was ist besser? Du hast eine Freundin und betest, als dass du eine Freundin hast, hast die Sünde und noch die Sünde darauf, dass du nicht betest. Da denken manche ganz schön, Brüder, das ist eine typische Ausrede vom Satan. Er wird natürlich sagen, ja okay, besser man betet. Und zweitens, was sagt Allah über das Gebet im Koran? Inna salata tanna anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet handelt von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das Gebet bringt dich weg von diesem schlechten Weg. Wie willst du wegkommen von diesem Weg, wenn du nicht betest? Geht nicht. Deswegen ist die erste Ausrede schon mal im Mülleimer gelandet. Also wir fangen an, erstens, zeigen, wie schlimm die Sünde ist. Zweitens, die erste Ausrede, ja, ich mache noch viele schlechte Sachen. Entweder richtig oder gar nicht. Habt ihr bestimmt schon oft gehört. Entweder richtig oder gar nicht. Was sagen wir eigentlich zu der komischen Ausrede? Zu dem sagen wir, wo steht das im Koran, richtig oder gar nicht? Wisst ihr, was gar nicht heißt Hölle. Also dann richtig. Was heißt richtig oder gar nicht? Der Prophet a.s. sagt, Kullu bani Adam khata'an wa khayru khata'ina tawwabun. Jeder Sohn Adams macht Sünden, macht Fehler. Und die Besten, die Fehler machen, sind die, die Tauba machen. Der Prophet a.s. sagt, Lau lam tuznibu la dhahaba lau bikum. Thumme la ja'a bi kaumin. Yuznibuna fa yastaghfiruna Allah ta'ala fa yaghfiru lahum. Wenn ihr keine Sünden machen würdet, Allah würde euch wegschaffen. Und dann würde mit einem Volk kommen, die Sünden begehen und dann Allah um Vergebung bitten. Und Allah wird ihnen dann vergeben. Hier manifestiert sich die Barmherzigkeit, die Vergebung Gottes, seine Eigenschaften der Barmherzigkeit, seine Eigenschaften der Vergebung. Das heißt natürlich nicht, dass man sagt, ach ja, gut, dann mach ich jetzt Sünden. So ist es nicht gemeint. Aber jeder Mensch macht Fehler. Der Prophet a.s. sagt, dass Allah azawajal sagt, Innakum, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar, wa anna aghfir dhunubi jami'an, fastaghfiruni aghfirlakum. O meine Diener, ihr begeht Verfehlung bei Tag und der Nacht, und ich vergebe alle Sünden, so vergibt es mich, bittet mich um Vergebung, ich werde euch vergeben. Das muss man verstehen. Jetzt kommt die zweite Ausrede. Die zweite Ausrede ist, es ist besser, gar nicht zu beten, als zu beten und wieder aufzuhören. Zudem sagen wir, wo steht das denn? Nenn mir mal den Koranvers, wo du den her hast. Wo hast du den her? Hast du den vom ägyptischen Taxifahrer gehört oder was? Ja, wo hast du den her? Besser, man betet gar nicht, als dass man aufhört zu beten. Was gibt Schlimmeres, als gar nicht zu beten? Gar nicht zu beten, da bist du mehr im Kuffer als alles andere drin. Gelehrte sagen, du bist Käfir, wenn du gar nicht betest. Jetzt sagst du, ja, doch schlimmer ist, wenn man anfängt und wieder aufhört. Außer, wann willst du denn dann mal anfangen? In 150 Jahren, wo willst du denn, dass du so alt wirst? Vielleicht hörst du ja dann auch wieder auf. Da kannst du ja nie anfangen zu beten. Da bist du ja schon verloren. Guck mal, was der Scheitan uns für Schubuhat reinbringt. Da sagst du erstmal zu ihm, wo, und du fängst an zu beten, um nicht mehr aufzuhören. Außerdem, was ist besser? Vielleicht fängst du jetzt an zu beten, nachher stirbst du. Fährst nach Hause, bumm, kommt der LKW, du bist platt wie eine Flunder. Ja, Alhamdulillah, hast eben Tauba gemacht. Woher willst du wissen, wie lange lebst du? Und umso länger du nicht betest, umso schwieriger wird es anzufangen. Weil die Sünden haben einen schlechten Einfluss aufs Herz. Wir verstehen die Sünden nicht. Viele denken, die Sünden wäre einfach sowas, was geschrieben wird und wieder ausgelöscht wird. Nein. Was sind die Sünden? Allah sagt im Koran, Rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Das, was sie getan haben, hat sich Schmutz auf ihre Herzen abgelegt. Das heißt, diese Sünden verdrecken dein Herz. Bis dein Herz einen Stempel bekommt und nicht mehr zurück kannst. Wer in das Meer hineinschwimmt, ja, umso früher er wieder zurückschwimmt an Land, umso leichter wird es. Umso länger er in das Meer hineinschwimmt, umso schwieriger wird es. Umso länger du in das Meer der Sünden hineinschwimmst, umso schwieriger wird es, wieder an Land zu kommen, zu Istikama, die Religion richtig zu praktizieren. Das sagst du zu ihm, wenn er sagt, lieber richtig oder gar nicht. Dann sagen wir, wie gesagt, was? Wo steht das? Zweitens, woher willst du wissen, wie alt du wirst? Wann willst du dann überhaupt anfangen? Außerdem, umso länger du nicht betest, umso schwieriger wird es anzufangen. Ja? Und außerdem, was ist besser? Wenn du jetzt gleich stirbst, hast angefangen zu beten oder du stirbst gleich. Wo ist deine Garantie? Guck mal, die Leute verstehen den Sinn des Lebens nicht. Wo ist deine... Gibt es hier irgendjemanden, der eine Garantie hat, dass er in einer Stunde noch lebt? Gibt es hier irgendjemanden, der eine Garantie hat, dass er in 2 Minuten noch lebt? Es gibt keinen. Guck dir diese Schauspieler an, die ist auf einmal tot umgefallen. Es gibt keine Garantie. Wenn Allah will, dass du stirbst, fällst du tot um jetzt. Egal wie alt du bist. Wie oft haben wir das schon gesehen?
Und wenn Allah nicht will, dass du stirbst, dann bist du im Flugzeug, das abstürzt und du wirst nicht sterben. Habt ihr das gesehen in Sudan? Das Flugzeug stürzt ab. Kannst du dir das vorstellen? Alle tot, bis auf einer. Ein kleiner Junge von 2 oder 3 Jahren. Kannst du dir vorstellen, wie kann man einen Flugzeugabsturz überleben? Einer fliegt mit dem Fallschirm, springt er ab. Und der Fallschirm geht nicht auf, der überlebt. Kannst du mir mal erklären, wie das funktionieren soll? Jeder andere, der unten ankommt, der ist total matsch. Da kannst du die Teile in einem Umfang von 30, von 50 Meter, kannst du dem seine Körperteile aufsammeln. Der kommt unten an, der überlebt. Kannst du mir erzählen, wie das funktioniert? Deswegen, du hast keine Garantie. Deswegen, wenn du jetzt weißt, dass du in einer Stunde sterben kannst, was würdest du tun? Hier, wir als Muslim, was würdest du sagen? Du würdest sagen, boah, wenn ich wüsste, ich sterbe in einer Stunde, ich würde nur noch beten. Aber woher willst du wissen, ob du nicht in einer Stunde stirbst? Dann fang an. Aber ich habe was anderes für dich. Das ist die Gnade von Allah. Du kannst als Muslim jede Sekunde deines Lebens für Ibadah opfern. Wie? Wenn du isst für Ibadah. Wenn du schläfst, damit du morgens aufstehen kannst für Ibadah. Und alles, was du machst, und jetzt, wo du hier bist, bist du im Gebet. Weil du hier bist mit der Absicht, diese Religion zu verteidigen. Weil du hier bist mit der Absicht zu lernen. Denn du hast nicht die Kraft, die ganze Zeit zu beten. Aber du hast die Kraft, mit der Nia ins Bett zu gehen, morgens aufzustehen, um etwas für Allah zu tun. Du hast die Kraft, einen Mittagsschlaf zu machen, weil du dir sagst, danach habe ich mehr Energie, um was zu machen? Um zu lernen. Deswegen die Dawah, Achi, das ist für dich die beste Medizin, dein ganzes Leben für Allah zu widmen. Jetzt geht's weiter. Wir haben dieses Beispiel gerade gebracht. Du hast keine Garantie. So, dann sagen wir, wie gesagt, zu ihm, dieses Beispiel mit dem Meer. Umso länger du in das Meer der Sünden hineinschwimmst, umso schwieriger wird es, wieder an Land zu kommen. Ja? Nächste Sache, nächste Ausrede ist die Arbeit. Ich muss arbeiten. Ich kann nicht beten, ich muss arbeiten. Was ist unsere erste Antwort? Unsere erste Antwort ist, Mashallah, du bist der erste Mensch, den ich gesehen habe, der 24 Stunden am Tag arbeitet. Ja, weil die Gebete sind ja an verschiedenen Zeiten. Inna Salata, Kanzel al-Mu'minina, Kitab al-Mawquta. Das Gebet ist zu bestimmten Zeiten festgeschrieben. Wenn er sagt, er kann nicht beten wegen Arbeit, heißt das, der arbeitet 24 Stunden am Tag. Boah. Das muss ja ein fleißiger Typ sein. MashaAllah. Oder Typin. Jedenfalls. Erste Frage ist, hast du bei deiner Arbeit schon mal gefragt, ob du da beten kannst? Erste Antwort ist, nö. Ja, wunderbar. Dann würde ich dir raten, mal Dua zu machen und dann zum Arbeitgeber zu gehen und zu fragen, ob du beten kannst. Außerdem fallen alle Gebetszeiten in deine Arbeit? Geht doch gar nicht. Also du kannst mindestens schon mal 2 Gebete außerhalb der Arbeit machen. Dann habe ich noch nie einen gesehen, ich glaube, das ist in Deutschland gar nicht erlaubt, der keine Pause bei der Arbeit hat. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der zur Arbeit gegangen ist, hat gefragt und vor Dua gemacht, dass er nicht beten konnte. So. Was kannst du im Ernstfall machen? Wenn dich zum Beispiel das Dhuhr und das Asr-Gebet auf der Arbeit erwischt, dann sagst du ihm, dann guckst du, dass du die Pause so legst. Ist zwar nicht das Optimale, aber wir sagen besser, der betet, als der betet gar nicht. Dass du es so legst, dass du so in der Zeit von Dhuhr betest und direkt danach Asr, wenn die Zeit von Dhuhr zum Beispiel zu Ende ist. Die Hanbaliten sagen sogar, weil der Prophet manchmal die Gebete zusammengelegt hat, Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha, ohne Grund, sagen zum Beispiel, dass man für solche Sachen dann erst recht die Gebete zusammenlegen kann. Wie beispielsweise, aber natürlich nur Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha. Das ist, was die Hanbaliten sagen. Ich sage immer, auf Nummer sicher gehen. Ja? Aber wenn der sowieso schwach ist und betet sonst gar nicht, dann macht er lieber diese Sachen. Weil normalerweise, Jumhur Ulama sagen, du musst die Gebete, die du verpasst hast, außer die, die sagen, du bist Kafir. Jumhur Ulama sagen, wie Imam Nawawi und so weiter, du musst die Gebete nachholen, die du nicht gebetet hast. Du schuldest die Allah. Wie gesagt, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja? Deswegen, er hat keine Ausrede. Das heißt, mit der Zeit, das habt ihr auch verstanden. So können wir mit dem Dawa machen.